manifestiert.
Wurde manifestiert.
Rama, der Großvater der Lebewesen.
Der Großvater der Lebewesen.
Vishwa,
das Universum.
Vedam, die Ingenieure. Patihi, Meister. Übersetzung. Ein Teil des Purusha legt sich im Wasser des Universums nieder. Purusha ist ein Name für Krishna. Aus dem Nabelsee seines Körpers sprießt ein Lotusstängel und auf der Lotusblüte am Ende des Stängels erscheint Brahma, der Meister aller Ingenieure im Universum. Erläuterung. Der erste Purusha ist Karana Dakashayi Vishnu, aus dessen Poren unzählige Universen hervorgehen. In jedes einzelne dieser Universen geht der Purusha als Garbo Dakashayi Vishnu ein. Er liegt in einer Hälfte des Universums, die mit Wasser von seinem Körper angefüllt ist. Und von seinem Nabel sprießt die Lotusblume, die der Geburtsort Brahmas ist. Brahma ist der Vater aller Lebewesen und der Meister aller Ingenieure unter den Halbgöttern, die mit der vollkommenen Ausarbeitung und Instandhaltung der universalen Ordnung beauftragt sind. Im Stängel der Lotusblume befinden sich 14 verschiedene Planetensysteme, von denen das irdische in der Mitte liegt. Über diesem liegen andere, höhere Planetensysteme und das höchste Planetensystem wird Brahmaloka oder auch Satyaloka genannt. Unterhalb der irdischen Planeten gibt es 7 niedere Planetensysteme, die von Asuras und ähnlichen materialistischen Lebewesen bewohnt werden. Gabodakashayi Vishnu erweitert sich in Chirodakashayi Vishnu, welcher der gemeinsame Paramatma aller Lebewesen ist. Er wird Hari genannt und von ihm gehen alle Inkarnationen im Universum aus. Der Purusha-Avatar manifestiert sich also in 3 Erscheinungen. Zuerst als Karana Dakashayi Vishnu, der die materiellen Bestandteile im Mahatattva hervorbringt. Dann als Garbhodakashayi Vishnu, der in jedes einzelne Universum eingeht. Und drittens als Chirodakashayi Vishnu, welcher der Paramatma eines jeden materiellen Objektes ist, sei es organisch oder anorganisch. Wer diese vollständige Erweiterung der höchsten Persönlichkeit Gottes kennt, kennt auch ihn selbst. Und so wird der Wissende, wie es in der Bhagavad Gita bestätigt, wird frei von aller materiellen Bedingtheiten, nämlich Geburt, Tod, Alter und Krankheit. In diesem Shloka wird die Funktion Mahavishnus zusammenfassend dargestellt. Mahavishnu legt sich aus seinem eigenen freien Willen in einem Teil des spirituellen Himmels, dem Karana-Ozean, nieder, von wo aus er einen Blick auf seine materielle Natur wirft und dadurch sofort das Mahatattva erschafft. Aufgeladen durch die Kraft des Herrn bringt die materielle Natur augenblicklich unzählige Universen hervor, so wie sich zu gegebener Zeit ein Baum mit einer Vielzahl von reifen Früchten schmückt. Der Same des Baumes wird vom Gärtner gesät. Und im Laufe der Zeit manifestiert sich der Baum oder die Pflanze mit all ihren Früchten. Nichts kann ohne Ursache geschehen. Der Karana-Ozean wird deshalb auch Ozean der Ursachen genannt. Karana bedeutet ursächlich. Wir sollten nicht so töricht sein, die Schöpfungstheorie der Atheisten anzuerkennen. Im 16. Kapitel der Bhagavad Gita werden solche Atheisten beschrieben. Sie glauben nicht an einen Schöpfer, aber sie können auch keine plausible Erklärung für die Schöpfung geben. Prakriti, die materielle Natur, hat ohne die Kraft des Purusha keine Kraft zur Schöpfung. Ähnlich wie eine Frau, Prakriti, ohne die Verbindung mit einem Mann, Purusha, kein Kind hervorbringen kann. Der Purusha befruchtet und die Prakriti gebärt. Von den fleischigen Säcken am Hals der Ziege sollten wir keine Milch erwarten, obwohl sie wie Zitzen aussehen. Ebenso sollten wir von den materiellen Bestandteilen keine schöpferische Kraft erwarten. Wir müssen an die Macht des Purusha glauben, der die Prakriti, die Natur, befruchtet. Und weil sich der Herr in Meditation niederzulegen wünschte, erschuf die materielle Energie augenblicklich unzählige Universen. Und der Herr legte sich in jedes nieder, worauf durch sein Willen sogleich alle Planeten mit allem dazugehörenden geschaffen wurden. Der Herr verfügt über unbegrenzte Kräfte und deshalb kann er seinem vollkommenen Plan gemäß nach Belieben verfahren, obwohl er persönlich nichts zu tun braucht. Niemand ist größer als er und niemand kommt ihm gleich. Das ist das Urteil der Veden. Yasyam was Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimad Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatya Adhitatarine Jaya Sri Krishna Jaya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivaji Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare Hare Wie ist es mit der Übersetzung ins Englische? Willst du das hier machen, Guru Chanta?
Meine Folie hat mich gegeben, dass ich nur einzelne Worte sagen kann. Das steht 75% auf Deutsch.
75%. Gut. Hier finden wir ein spirituelles Weltbild. Die Materialisten vertreten die Ansicht, das Leben durch eine komplexe Arrangierung von verschiedenen kleinsten Bausteinen vorgekommen ist. Doch diese Ansicht wird hier nicht bestätigt. Hier hören wir von einem Universum, was genau unter der Kontrolle Krishnas steht. Wir hören von den verschiedenen Erweiterungen Krishnas, die in diesem Universum verschiedenste Funktionen einnehmen, ob sie nun die Ursache des Universums sind, ob sie diese Erweiterung Krishnas nun diejenigen waren, die die Lebewesen in die materielle Welt hineingebracht haben durch den Blick, wie es Mahavishnu getan hat. Wir hören von Erweiterung Krishnas, die in anorganischer und organischer Materie gegenwärtig sind, nämlich der Chirodakashayi Vishnu, der sich in die unzähligen Überseelen erweitert, diese Überseele, die sich in jedem Herzen befindet. Es ist ein ganzer Plan hier dargelegt worden, eine Darstellung dargelegt worden, wie dieses Universum eben nicht aus zufälliger, sich organisierender Materie besteht, sondern von einer höheren Intelligenz organisiert wird und auch verwaltet wird. Die Ansicht, Leben käme aus Materie, ist nicht gerechtfertigt. Das klassische Beispiel, was es gibt, ist ein Reishaufen, aus dem plötzlich ein Skorpion herauskommt. Die Frage wird gestellt, ist der Reishaufen die Ursache des Skorpions? Und die Antwort heißt nein. Ein lebendiges Skorpionweibchen hat nach einer romantischen Begegnung mit einem stattlichen Skorpionmännchen sich dort irgendwann mal reingesetzt in den Reishaufen, Eier gelegt. Und aus den Eiern ist schließlich sind die Skorpione herausgekommen. So sagen die Vedas, ist diese materielle Kosmos wie ein kosmischer Reishaufen, der nicht die Ursache ist für die Lebewesen. Diese Lebewesen sind hineingebracht worden durch ein weiteres Lebewesen, nämlich Shri Krishna. In der Bhagavad Gita wird erklärt von Krishna, dass er der samengebende Vater aller Wesen ist und dass diese materielle Natur wie die Mutter ist, wie der Mutterschoß ist, in den diese Lebewesen hineingebracht worden von Krishna und wo sie dann, wie wir gestern gehört haben, verschiedene Arten von Geburt nehmen. Die, wenn wir sagen, die materielle Natur ist wie eine Mutter, dann ist dies eine sehr interessante Form von Mutter, denn sie kann unterschiedlichsten Lebewesen Geburt geben, was eine normale Mutter natürlich nicht kann. Doch genauso wie eine Mutter lange warten kann, bis ein Kind kommt, oder der Reishaufen, genauso wie man lange davor stehen kann, in der Hoffnung, dass da was rausgekrochen kommt, so kann auch die materielle Natur ohne die Berührung mit Purusha, mit der höchsten Persönlichkeit Gottes, nicht die Ursache für Leben sein. Immer wieder hat es sich gezeigt, dass Forscher versucht haben, Gott nachzuahmen, dass sie aber kein Lebewesen erzeugen konnten, ohne eine bereits vorhandene lebende Zelle, in der ein Lebewesen gegenwärtig ist, in dem das Leben gegenwärtig ist, zu nehmen. Ob es nun Frankenstein im Mittelalter ist oder die genetischen Klonereien des modernen Zeitalters, Leben entsteht nicht aus einer Ansammlung von Materie. Wenn da nicht eine Berührung mit einem Lebewesen da ist, von dem es kommt. Leben kommt von Leben. Das ist der Titel eines Buches, den wir jetzt in Deutsch rausgebracht haben, welches den Untertitel trägt, eine Herausforderung an die Wissenschaft, ein durchaus zugkräftiges Buch, was schon viel von sich hat reden lassen. Ich bin gerade mit einem Wissenschaftler in Kontakt aus Hamburg, der sich um die Erhaltung von Biosystemen und ökologischen Systemen bemüht, mit dem ich einen sehr interessanten Austausch pflege und den ich demnächst auch besuche. Der möchte mich unbedingt sehen und mal sehen, vielleicht können wir da was Revolutionäres betreiben zusammen. So, das sind, aber ich möchte jetzt zu einem Punkt übergehen, sofort. Ich habe mir hier drei Notizen gemacht, yes. Ich möchte heute sprechen über eben dieses, sagen wir einmal, dieses bewusste, dieses intelligente Universum. Die meisten Menschen, die sich mit ihrer materiellen Umwelt befassen, sehen nicht die Hand Gottes dahinter und befinden sich in Unwissenheit über den Einfluss Krishnas. Ihre Sicht ist nämlich nicht weit genug gereift. Das Beispiel, was Srila Prabhupada einmal gegeben hat, ist das Beispiel von einer Ameise. Wenn die Ameise den Arm eines Menschen hochkrabbelt, so ist es für sie nicht möglich zu verstehen, dass sie auf einen Menschen geht. In der Erfahrungswelt der Ameise stellt sich ihre Expedition ungefähr so dar. Ich ging durch einen feuchten subtropischen Dschungel mit seltsamem Baumbewuchs und so weiter und so fort. Für ihn, der Arm ist nicht identisch. Hart in den meisten Fällen, so ein Arm, wie so ein Gorilla, der ist dann für die Ameise so zu verstehen wie ein Dschungel, weil die Ameise eben keine erweiterte Sinneswahrnehmung von ihrer Umwelt hat. Genauso sind wir, wenn ihr so wollt, Ameisen, was unsere Wahrnehmung betrifft. Warum? Genau wie die Ameise sind unsere Möglichkeit, Erkenntnis von unserer Umwelt anzusammeln, auf begrenzte Sinne beschränkt. Und somit ist unser Weltbild, muss unser Weltbild immer ein beschränktes sein. In dieses beschränkte Weltbild, was wir haben, haben wir mit einer materialistischen Wissenschaft, die ebenfalls mit unvollkommenen Sinnen arbeitet, eine beschränkte Ansicht vom Universum geschaffen. Mit beschränkt meine ich jetzt nicht etwa ein beleidigendes Wort, sondern man könnte auch sagen, ein eingeschränktes Bild. Vom Universum gehabt. Die materialistische Wissenschaft hat nämlich nur Apparate, die ganz bestimmte Dinge wahrnehmen kann und andere Dinge nicht wahrnehmen kann. Nicht? Wenn ich etwas versuche wahrzunehmen, dann entscheidet ja das Instrument, was ich wähle, was ich damit wahrnehmen kann. Nicht? Sagen wir mal, wir sagen, für uns existiert nur, was ich mit einem Mikrofon aufnehmen kann. Dann können wir sicherlich die Welt des Tones aufzeichnen, eine Vorlesung verstehen und so weiter. Aber nicht all das andere. Wir können zum Beispiel nicht sehen, wie die Zuhörerschaft heute sehr müde ist und wartet auf ein paar mehr begeisternde Themen. Nicht? Sie können nicht wahrnehmen, wie in der Küche gekocht wird oder was gekocht wird. Man kann das Brutzeln hören, aber auf einem Mikrofon, aber nicht die Speise ermitteln. So, weil die materialistische Wissenschaft von vornherein nur die eingeschränkte Sinneswahrnehmung akzeptiert, kann sie ganz bedeutende Dinge, die man nicht mit den Sinnen wahrnimmt, nicht erkennen. Zum Beispiel die Gedanken. Ich kann nicht Rios Gedanken lesen. Ich weiß, dass da irgendwas drin ist im Geiste, aber nicht genau was. Ich kann es vermuten, aber nicht genauestens lesen. So, versteht ihr? Bestimmte Dinge lassen sich nicht mit den Sinnen wahrnehmen. Direkt. So, das Universum kann nur mit der materiellen Wissenschaft oder mit unseren materiellen Sinnen zu einem ganz gewissen Grade, zu einer ganz gewissen Tiefe ausgelotet werden, aber nicht richtig erkannt werden. Genauso wie die Ameise nicht Gott, nicht den Menschen verstehen können, können wir nicht Gott mit diesen Sinnen verstehen. Es ist nicht möglich für uns da voranzukommen. Manchmal wird werden die Wissenschaftler konfrontiert mit höheren Dingen, die sie sich nicht erklären können. Zum Beispiel hat man vor einiger Zeit Versuche mit Yogis gemacht im Himalaya, wo es minus 50 kann. Gibt es das solche Tempel? Nee, es ist sehr kalt gewesen, nicht? Diese Yogis hat man mit nassen Tüchern umwickelt und nachdem man 10 Minuten später kam, war das Wasser verdunstet und das Eis um sie herum geschmolzen. Die haben Zugang zu anderen Bereichen. Oder manche Yogis können mit genauer Sicherheit ausfindig machen, was in den Gedanken eines Menschen vor sich geht. Man hat auch Versuche gemacht, man hat ein Vakuum kompressiert und plötzlich sah man darin feinste Elementarteilchen, die durch die Elementarphysik ist. Und das konnte man sich nicht verstehen, kann man sich nicht erklären mit der heutigen Wissenschaft. Das stellt all das von Materie, von Geist und Materie, was wir wissen, auf den Kopf. In den vedischen Schriften wird gesagt, es besteht eine Verbindung zwischen dem Mind, dem Geist und der Materie. Man kann also, anyway, ich könnte jetzt die ganzen Grenzfälle der Wissenschaft, die so sorgfältig aus den Schulbüchern gestrichen werden, erzählen und wir würden merken, wir haben nur ein ganz gewisses Verständnis von der Wirklichkeit. Und wenn wir mit materialistischen Erklärungsversuchen kommen, um Grenzfälle zu untersuchen, müssen wir merken, dass das überhaupt nicht hinhaut. Meine Beispiele waren gar nicht die besten. Das waren die Beispiele, die der Dalai Lama auf einer wissenschaftlichen Konferenz gegeben hat. Also ich habe da jetzt nicht so, man könnte da viel, ach, ist egal, ich glaube, ihr wisst ungefähr, was ich meine. Und könnt euch selber eure Beispiele suchen, von denen ihr gehört habt. So, unsere moderne Zeit hat also nicht dieses Verständnis von dem, was der das Bhagavatam gibt. Dieses Verständnis kann aber jeder bekommen, wenn er sich einem echten spirituellen Leben zuwendet. Es ist möglich für jeden Einzelnen, da Krishna zu erkennen. Tatsächlich das Ziel eines spirituellen Vorgänges ist es, dass man dazu kommt, Krishna direkt wahrzunehmen. Und dann kann man das, was wir eben gehört haben, auch erkennen. Prabhupada hat hierüber einmal gesprochen in einer Konversation mit seinen Schülern, wo er über das Prinzip des Lernens im Krishna-Bewusstsein sprach. Wenn wir über Dinge erfahren wollen, die sich jenseits unseres Erfahrungskreises befinden, ist es das Einfachste, wenn wir von einer Autorität über diese Dinge hören, die wir nicht kennen. Wenn man beispielsweise, so sagt Srila Prabhupada, verstehen will, wer sein Vater ist, es wirklich ergründen will, dann muss man zur Mutter gehen. Die weiß das. Und es gibt da manchmal erstaunliche Neuentdeckungen, die sich da ergeben, wenn man diesen Fragevorgang da anwendet. Die kann das also hier ohne Zweifel sagen. So muss man, auch wenn man über Dinge, die sich mit der spirituellen Natur befassen, letztendlich von einem spirituellen Meister lernen. Der spirituelle Meister führt seine Schüler sehr geduldig, entsprechend ihres Bewusstseins, zu höheren Erkenntnissen. Prabhupada sagte das einmal und ich finde das so schön, weil es einfach eine tiefe Einsicht gibt in die Art und Weise, wie ein echter spiritueller Meister seine Schüler trainiert. Das ist fast ein Lehrgeheimnis, was hier einfach mal preisgegeben werden sollte. Der Gottgeweihte fragt, ob es voraussehbare Ergebnisse im Krishna-Bewusstsein gibt. Seht mal, wenn wir von einer Wissenschaft sprechen, dann wird da gesagt, mach dies, mach jenes, tu diese Arten von Elementen, also chemischen Dinge zusammentun und dann hast du am Ende im Reagenzglas diese Reaktion. Nicht? So geht das. So, das sind voraussehbare Dinge, die sind wissenschaftlich autorisiert, weil jeder, der das machen wird, zu dem gleichen Ergebnis kommt. So ist es, stellt also der Devotee die Frage, inwiefern Krishna-Bewusstsein eine Wissenschaft ist, das heißt, inwiefern man auch zu vorausbestimmten Ergebnissen kommt. Und Prabhupada sagt, ja, eine nach dem anderen kommen die Erkenntnisse. Ein Lehrer unterweist seine Schüler und wenn sie dann eine Unterweisung verwirklicht haben, gibt er die nächste und dann wieder die nächste. Auf diese Weise kann der Schüler Fortschritt machen. Mit anderen Worten, im spirituellen Wissen wird nicht gleich alles offenbart. Uns wird auch nicht gleich alles offenbart. Das ist meistens so, wenn man das erste Mal so in den Tempel kommt und man hört von diesem Ding, dann hat man wirklich alle Mühe, dem zu folgen, weil das völlig anders ist, weil auch Begründungen ganz anders gegeben werden, als man sie gewohnt ist. Es ist manchmal direkt eine Art Achterbahnfahrt durch den Geist, wenn man so die Vorlesung im Tempel hört. Man kann weder Sinn noch Reim darin erkennen. So, das ist natürlich, weil man noch keinen spirituellen Meister angenommen hat, der ein von einer Stufe der Erkenntnis zur nächsten führt. Srila Prabhupada machte das einmal sehr, sehr klar, wie er seine Schüler anleitet, als er mit ihm durch einen Park ging und im Park als er im Park war, sagte er, hier, seht, dieser Park, der könnte benutzt werden für Krishna, man könnte hier Festivals machen. Ja, Srila Prabhupada. Da sagte Prabhupada, und dieses Gebäude, das wäre doch ein sagenhaft schöner Tempel. Ja, Srila Prabhupada. Und schaut euch diese Straße an, auf der könnte man ein Festival machen, ein Rathayata-Festival. Ja, Shrila Prabhupada. Und schaut euch diesen Hund mal an, man könnte ihn auch so gut beschäftigen in Krishnas Dienst. Ja, Shrila Prabhupada. Prabhupada guckt hier seine Schüler. Wie soll man einen Hund in Krishnas Dienst beschäftigen? Wann werdet ihr endlich lernen, selber zu denken? Ihr seht hier praktisch das, was ein spiritueller Meister mit seinen Schülern macht. Er will sie erheben zu einer Ebene. Selbst zu einer Ebene, wo sie nicht einfach nur wiederholen, was sie von ihrem spirituellen Meister gehört haben, sondern das verarbeiten und anwenden in ihrem Leben. Und dazu führt er seinen Schüler langsam und geduldig, indem er auch unter anderem Erfahrungssituationen schafft. Zum Beispiel ein sehr weit fortgeschrittener Schüler von Srila Prabhupada, Srila Harikesh Swami Vishnupad, wurde von ihm weggeschickt. Er hat sich sehr schön in hatte die persönliche Nähe seines Spiritual Meisters, etwas, was jeder Schüler sehr gerne anstrebt. Er hatte mitgeholfen bei den Büchern und Prabhupada hat die Bücher in ein Tonband gesprochen. Also diktiert, und Srila Harikesh Swami hat die abgetippt, etwas, was er sehr, sehr gerne tat, weil er ein Mensch mit ausgesprochen philosophischen Neigungen ist, und das ist ein Traumdienst, da hat Srila Prabhupada ihn dann weggeschickt und nach Russland in die Taiga geschickt. Er solle dort Krishna-Bewusstsein verbreiten. Etwas, was er sehr ungern tat, angesichts dessen, was er aufgeben musste, um es zu tun. Nach einer gewissen Zeit jedoch kam er zurück, aus der Taiga, will ich mal sagen, inzwischen gehörte auch Nordeuropa dazu, der nordeuropäischen Sumpf, kam er zurück und hatte viel Literatur gedruckt, und Srila Prabhupada hat ihn in einer sehr bewegenden Austausch zwischen Schüler und Meister gefragt, ob er jetzt verstanden hätte, warum er ihn damals weggeschickt hatte. Er hatte also eine Lernsituation für seinen Schüler geschaffen durch diesen Dienst in der Taiga, also in Nordeuropa und Russland, wo der Schüler bestimmte Verwirklichungen machte. Denn Harikesh Swami sagte dann, ja, ich habe es verstanden. Das war ganz fest in ihm drin, eine Verwirklichung. So, der spirituelle Meister nimmt seinen Schüler, instruiert ihn nach und nach und nach und nach entsprechend der Aufnahmefähigkeit des Schülers. Aber da es hier um spirituelle Dinge geht, letztendlich um unsere Transformation, dass wir aus der kosmischen Ameise, die am Körper Gottes krabbelt und nicht weiß, wie ihr geschieht, zu Menschen werden, die das intelligente Universum durchblicken, das heißt, die Hand des Höchsten in allen Bereichen sieht. Dazu ist es nötig, dass wir nicht nur theoretisch lernen, sondern in Situationen gepackt werden. Lernsituationen. Zum Beispiel jetzt, wo wir auf Gopunima Marathon gehen, um für Lord Chaitanyas Freude Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Das ist eine bestimmte Lernsituation. Ein Marathon bedeutet für uns im Krishna-Bewusstsein eine außerordentliche Bemühung, um unseren Dienst auszuführen. Und durch diese Marathons machen wir bestimmte Erfahrungen. Die erste Erfahrung, die jeder macht, ist, dass es hinter den eigenen Grenzen das Königreich Gottes gibt. Nicht? Wenn man anfängt, sich hinzugeben, merkt man plötzlich, wie man ermächtigt wird von einer Sicht, einer Kraft, einem Plan Krishnas, sodass man aus seinen eigenen Grenzen heraussteigt, wie aus vermoderten Schuhen, aus denen man heraussteigt, um in schönere, bequemere einzusteigen. Nicht? So, Sankirtan ist auch so eine Lernsituation, oder die ein spiritueller Meister für seine Schüler schafft. Und die anderen Dienste sind eben solche Lernsituationen. Die Lernsituationen kommen dann, treten dann auf, wenn der, oder die Lehren stellen sich dann ein, oder die Verwirklichung besser, stellen sich dann ein, wenn der Schüler diese Situation versteht, das ist der Wunsch meines spirituellen Meisters, dass ich dieses tue, weil er mir in dieser Situation bestimmte Dinge offenbaren wird und klar machen wird. Wenn der Schüler dann sich hingibt und tatsächlich diese Situation akzeptiert und nicht immer an Veränderungen denken, das wäre doch schön, auch man könnte doch ganz gut jetzt im Indien sein, auf Pilgerreise, Gurmandal, Parikram und so, sondern wenn man sich konzentriert auf diese Situation und sie akzeptiert, macht man unglaubliche Verwirklichungen. Deswegen die Devotees beispielsweise, die hier in diesem Berliner Projekt mithelfen können, haben schon solche Verwirklichungen gemacht. Ich habe ein Fotoalbum, was ich allen zeigen kann, die es sehen möchten, über die Geschichte des Berliner Tempels. Ihr wisst, es gab eine Zeit, wo wir unter den Brücken geschlafen haben, also wo wir keinen Tempel hatten. Wir sind da, unser Mietvertrag in dem alten Tempel lief aus und wir hatten keinen neuen und gingen dann also nicht ganz unter die Brücken, aber doch verteilten uns in Apartments von Freunden und waren dort gegenwärtig, bis wir diesen Tempel dann hatten, in dem wir uns hingegeben haben und versucht haben, Krishnas Plan zu verstehen und ein Instrument hier zu sein. So, doch, wie uns allen klar ist, ist dies noch lange nicht das Ende der Berliner Geschichte. Wir wollen ein Fernsehstudio machen, wir können ja zweimal im Monat im Fernsehen sein, wir wollen ein Tonstudio machen, wo wir tollste klangliche Operationen vornehmen. Wir möchten eine Theatergruppe ins Leben rufen. Gopunin wird die Berliner Theatergruppe ihr erstes avantgardistisches Stück aufführen. Ich möchte schon jetzt jeden einladen, es ist hochinteressant, was dort geschehen wird vor euren Augen. Letzte Minuten heißt das Theaterstück. Mehr wird nicht verraten. Wir versuchen hier in Berlin eine Lernsituation zu schaffen, in der jeder, der daran teilnimmt, ordentlich etwas macht. Ebenso Sankirtan. Wenn wir hören, wie unsere Berliner Devotees, die von solchen Maharatis wie Rasa Pradhar durchsetzt sind, und Lila Shukha, wenn er rechtzeitig aus dem Badezimmer rauskommt. Wenn wir hören und das im Vergleich dann sehen mit den anderen, was die anderen Maharatis machen, müssen wir sehen, dass hier eine Lernsituation erst noch vorsichtig ertastet wird, bevor man anfängt, in ihr zu handeln. Es ist praktisch ein erfreulicher Beginn. Das ist ein wichtiger Punkt, dass wir eine Situation, und zwar unseren Service, man nennt das Prabhu Datadesh in Sanskrit, das, was uns der Prabhu gegeben hat, der Platz, das ist nicht nur eine Örtlichkeit, sondern auch ein Dienst, annehmen und innerhalb dieses Dienstes Service tun. Dann kann man Verwirklichung machen. So, der Lehrer unterweist also seine Schüler und wenn sie die eine Unterweisung verwirklicht haben, dann gibt er eine nächste und dann eine nächste. Wir sollten uns fragen, habe ich verwirklicht, dass ich der ewige Diener Krishnas bin? Durch mein hingebungsvolles Dienst. Habe ich verwirklicht, dass ich nicht dieser Körper bin? Da wird schwer geschluckt. Habe ich verwirklicht, dass diese materielle Welt nur für ein paar Tage existiert? Also vergänglich ist. Wir müssen uns das fragen. Erst müssen wir diese Dinge verwirklichen. Wenn wir sie noch nicht verwirklicht haben, müssen wir uns mehr hingeben. Müssen wir Abstand nehmen von Sinnenbefriedigung. Müssen wir Enthusiasmus kultivieren, wie es uns gegeben angewiesen wird und so weiter. Dann kann die nächste Unterweisung kommen. Dann die nächste Unterweisung. Bis schließlich die letzte Unterweisung kommt. Hier ist dein Ort in der spirituellen Welt. Das ist deine Adresse. Das ist dein Name. Und das ist dein ewiger Dienst zu Krishna. Nicht? Also eins nach dem anderen. Die erste, Srila Prabhupada sagte, dass die erste Verwirklichung im spirituellen Leben des Schülers ist, Aham Brahmasmi. Ich bin spirituelle Seele. Ich kann mich deutlich daran erinnern, als ich Prabhupada das letzte Mal in meinem Leben sah. Sehr bewegender Augenblick. Ich war so betroffen. Betroffen, das ist ein modernes Wort, was ihr vielleicht nicht in diesem Zusammenhang gebrauchen würdet. So bewegt, dass ich weiß nicht, wie mir geschah. Zumindest als ich dann aufstand, als die Unterweisung Prabhupadas zu Ende war, ist mein Dodi mir abgerutscht. Das ist alles durcheinander gegangen. Das war wirklich heavy. Prabhupada war da, es war kurz vor seinem Davongehen von diesem Planeten. Stellt die Situation mal vor, wie alle wussten, Prabhupada wird nur noch ein paar Monate mit uns sein und dann in die ewige spirituelle Welt zurückgehen. Und er saß da, er sah sehr verklärt aus. So hatte ich Prabhupada noch nie gesehen. Um ihn herum war, in dem Zimmer war eine unglaubliche spirituelle Atmosphäre, als man da reinging. Da hat es einen den Atem richtig verschlungen. Und als man Prabhupada sah, es war wirklich sehr, sehr bewegend. Das werde ich niemals, Srila Adhikrishna Swami, also vergessen. Er hatte dieses Treffen organisiert. Er hatte darum gebeten, dass einige Devotees von Deutschland da Prabhupada noch einmal sehen dürften. Prabhupada saß da und fragte, so habt ihr verstanden, was Krishna-Bewusstsein ist? Und wenn das einen der spirituelle Meister fragt, das ist, da überlegt man sich schon sehr. Ich ging alles durch. Krishna ist Gott. Krishna-Bewusstsein. Sich einfach hingeben. Einfach weitermachen. Es ging mir so durch. Dann ging ein Devotee, fing an. Prito war es. Jedem, den man trifft, soll man Krishna-Bewusstsein geben, sagte er. Das war natürlich genau das Falsche. Prabhupada hatte gefragt, was ist Krishna-Bewusstsein? Und er sagt, man soll Krishna-Bewusstsein geben. Yes, sagte Prabhupada. Aber was ist dieses Krishna-Upadesh? Was ist, was Krishna sagt? Was sind seine Unterweisungen? So, ich möchte einfach mal diese Frage hier in den Raum stellen. Stellt euch diese Lernsituation vor. Ein aufeinander, was ist Krishna-Bewusstsein? Du bist der Fortgeschrittenste von uns allen. Also. Möchtest du ein bisschen nachdenken und dann sagen, ihr braucht euch ja nicht zu, es ist ja nicht die gleiche Situation. Was würdest du sagen? Wollen wir einen besonders vorlauten fragen? Also du hast, ja, bitte?
Der höchste Nektar.
Der höchste Nektar. Sehr gute Antwort. Philipp ist bekannt für seine philosophischen Äußerungen. Alle Freunde drücken ihm die Daumen. Hoffentlich sagt er das richtig. Willst du ein bisschen nachdenken? Denk mal nach, wir kommen auf dich zurück. Ja, Brian war, ne?
Wir sind ewig.
Ewige Diener Krishna. Das ist natürlich sehr fortgeschritten, was Brihavanu hat gesagt, wir sind ewige Diener Krishna. Ich nehme an, es gibt verschiedene Antworten auf diese Frage. Also es ist jetzt nicht so, dass eine Vira.
Du bist nicht der Körper.
Du bist nicht der Körper. Und du? Du sagst das so, als meintest du mich nur. Nur damit. Ja. Philipp.
Ja, seine natürliche Position erkennen und danach handeln.
Aha. Ja. Was ist denn die natürliche Position? Oh ja. Ja, das ist sehr nice, eure Antworten. Prabhupada, wir hatten einige Antworten versucht und Prabhupada war nicht zu war nicht sehr zufrieden und er sagte dann, was das Erste sei. First of all, you have to understand that life is eternal. Ich werde nie vergessen, ich bin da danach gleich, wie gesagt, ich bin dann aufgesprungen, als es zu Ende war und habe es mir aufgeschrieben, also jeder, wie die Diskussion genau verlief. Ich muss es auch noch irgendwo haben. Ist auch im Prabhupada Lilamrita, im Volume 5 ist es auch drin, aber wenn man dabei war, das war ein bisschen anders gegangen, als in dem Lilamrita drin war. So, in der deutschen Übersetzung, zunächst einmal musst du verstehen, dass das Leben ewig ist. So, hier ist also, das ist sehr wichtig, ich möchte gleich über andere sprechen, aber hier bitte werft eure volle Aufmerksamkeit auf diesen Punkt herauf. Einige von euch habt es gesagt, Harinamananda Prabhu hat die höchste fortgeschrittene Stufe gesagt, der Nektar, Bhakti Rasamrita Sindhu, der Ozean, der Nektar-Ozean der Hingabe. So, zunächst einmal, also es kommt mir jetzt hier auf diese Frage, in dem Kontext dieses Themas zu analysieren. Zunächst einmal ist die erste Unterweisung, die wir bekommen, dass wir nicht der Körper sind, wie Girard das gesagt hat. Aham Brahmasmi, ich bin spirituelle Seele. Und das heißt in der Umkehrung, du bist nicht der Körper. Ich bin nicht der Körper. So, dann geht es also weiter. Der Schüler macht Fortschritte. Er hält sich an die Richtungslinien, die gegeben werden. Die erste Richtungslinie, die wir erhalten, um Fortschritte im spirituellen Leben zu machen, ist, dass wir enthusiastisch sind. Dieser Enthusiasmus ist nicht blinder, naiver Sentimentalismus, sondern beruht auf dem Verständnis, dass ich bereits eine ewige Beziehung zu Krishna habe. Manchmal wird gefragt, oh, es ist so schwierig im spirituellen Leben Fortschritt zu machen. Warum sollte ich das machen? Ist doch viel besser, ich gründe eine Familie und kriege da den Nektar des Lebens. Kinder, dann ein Haus, dann gibt es angenehm was zu essen, dreimal am Tag, wenn man das gut sich einteilt. Und Chili esst, dass es auch alles so gut verdaut wird und so weiter und so fort. Die Sache ist, warum so viel Mühe auf sich nehmen, Krishna zufriedenzustellen? Besser, ich lebe in einer einfachen, überschaubaren Situation, wo ich schnell das Ergebnis von Zufriedenheit kriege. Die Sache ist, dass es sehr, sehr schwierig ist, in einer materiellen Gesellschaft zufriedenzustellen. Gandhi hat es probiert, ist erschossen worden. Kennedy hat es probiert, Menschen zufriedenzustellen und so zufriedenzustellen zu werden. Und das ist sehr, sehr schwierig. Aber wenn man Krishna nur ein wenig entgegenkommt, ist Krishna so zufriedengestellt, dass er niemals den Dienst seines Dieners vergisst. Erinnert euch an Ajamil, den größten Sünder der damaligen Zeit, ein Frauenjäger und ein Räuber, der einfache Pilger gemördert hatte, um seiner prostituierten Königin, seiner Drag Queen, wie man es im amerikanischen Slang sagen würde, einfach ein bisschen Geld zu offerieren, Uhren und sowas, oder Zeitmessinstrumente. Als der zur Zeit des Todes den Namen Gottes chantete, Narayan, er meinte seinen Sohn, wurde er vor einem sehr leidvollen Lebensende bewahrt, und wurde erhoben und wurde eine Chance gegeben, sich intensiv mit dem Krishna-Bewusstsein zu beschäftigen, was er tat und worauf er dann in die ewige spirituelle Welt zurückgeht. Also Krishna ist sehr, sehr leicht zufriedenzustellen. Wir sollten sehr enthusiastisch sein. Für jede Bemühung, die wir tun, ist Krishna sehr, sehr zufriedengestellt. Für jedes Buch, was wir verteilen, für jede Vorlesung, die wir halten, in dem ernsthaften Versuch, anderen Krishna-Bewusstsein zu geben. Für jedes Prasadam-Häppchen, was wir zu uns nehmen, ist Krishna sehr zufriedengestellt. Also das bildet den Grund für den Enthusiasmus eines Devotees. Der weiß, es ist eine wunderbare Chance, dieses menschliche Leben mit meinen Tätigkeiten die Freude Krishnas zu erlangen. Und somit wird der Devotee, sagt Vishwanath Chakravarti, sehr interessiert an der Zufriedenstellung Krishnas. Es ist wie ein Kaufmann, also jetzt wird mal ein ganz negatives Beispiel gegeben, was nicht sagen wir, was einfach uns einen Punkt klar machen soll. Schaut euch diese Kaufleute an. Wenn die Geld haben, dann versuchen sie mehr Geld zu machen und mehr Geld zu machen und werden unglaublich vertieft da rein. Wir sehen das immer, wenn wir auf der Autobahn sind, wie diese Leute mit ihren hochkarätigen Autos da längs fahren, mit zwei Telefonen und dabei steuern, wie die sehr gut, die fahren eigentlich wunderbar Autos. Ich muss immer wie die hin und her schlängeln, nichts passiert meistens und so weiter und so fort. Die sind so enthusiastisch, Geld zu machen, das ist also unglaublich. Wird dann so hupend überholt und ach, Krishna sagt nur, wie ist es möglich? Was geht in euch vor, Jungs? Transzendentale Inanspruchnahme. Der Devotee ist in Anspruch genommen von diesem Wunsch. So, das erste Prinzip ist also, um zu diesen spirituellen Verwirklichungen zu kommen, du solltest enthusiastisch sein. Das heißt, für den enthusiastischen Menschen ist die Glücksgöttin da. Das ist ein indisches Sprichwort. Wer etwas mit Enthusiasmus anfängt, wird immer durchkommen. Ganz gleich, was für ein Mensch er ist. Ein enthusiastischer Mensch, das wundert manchmal unsere Devotees. Die gehen zum Bundeskanzler Kohl, schütteln ihm die Hand, geben ihm die Bhagavad Gita, gehen an den ganzen Sicherheitstrakten und reden da vorbei so weiter und so fort, weil die enthusiastisch sind. Oder Briya Bhanu hat mir mal gesagt, wir Franz Beckenbauer, das ist der ungekrönte König der Deutschen, ne, kann man so sagen.
Kaiser
ja. Es ist ein Fußballspieler, ja? Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber Franz Beckenbauer, ich habe mal davon gehört, der ist Mittelstürmer oder sowas. Jedenfalls irgendein bedeutender Mittelstürmer auf alle Fälle. Den hat dann Brihad Bhanu getroffen und hat ihm gleich einen ganzen Set von wie viel? 12 Bücher? Full Set? Oder? 24 Bücher einfach gegeben. Diese Leute sind sehr schwierig zu treffen. Die sind sehr arrogant und sehr... Aber wenn ein enthusiastischer Mensch kommt, wie Briya Bhanu, der ist gleich auf du wahrscheinlich, nicht? Händische Erfahrungen austauschen im Leben, nicht zu viel essen und so weiter, auf den Bauch hauen und so. Das ist wie ein enthusiastischen Menschen sind die Tore weit geöffnet, während einer, der sich auf der mentalen Ebene befindet, nicht mal aus dem eigenen Tor herauskommt, nicht? Das ist, Prabhupada sagt, schaut mich an. Ich war über 60, saß in Vrindavan und war einfach enthusiastisch und bin nach den Westen gekommen. Und jetzt gibt es Tempel über die ganze Welt. Weil Prabhupada so enthusiastisch war. Da gibt es kein Hindernis. So, wir müssen einfach unseren Enthusiasmus schüren. Wenn wir sehen, dass der zu Ende geht oder aufgebraucht ist, müssen wir Harinamananda Prabhu anrufen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das ist die Grundlage. Dann nur so kann man Fortschritte machen. Wir sollten auch geduldig sein. Wir sollten nicht denken, oh, ich arbeite so hart, habe aber keine Ergebnisse zu verzeichnen. Die Ergebnisse kommen mit der Zeit. Wir sollten auch die feste Überzeugung haben, dass wir, weil wir den Pfad der großen Seelen angenommen haben, deswegen steht der Erfolg im Krishna-Bewusstsein uns unmittelbar bevor. Wir haben darüber gestern, war es glaube ich, in Weimar gesprochen. Die großen Seelen zeigen einen großen Pfad auf. Dieser Pfad ist begangen worden von ihnen, um die spirituelle Welt zu erlangen. Es ist ein Pfad, der als im Sanskrit Urdhva Pundra heißt. Urdhva heißt nach oben gehend. Urdhva Pundra ist auch der Name für das Zeichen, was wir auf der Stirn tragen. Es ist auch der Pfad, der nach oben geht. Es geht ja so nach oben. Dieser, man sollte nicht nur Tilak tragen, wie ich habe jetzt unten eine Zeitschrift, wo Boy George, das ist ein berühmter Unterhaltungskünstler, noch ziemlich jung, der ist da mit Tilak abgebildet, hat ein Hemd an, Hare Krishna, und hat einen Song veröffentlicht, Bow down, Mister, verbeuge dich, Gentleman, nicht? Und so weiter. Und hat dort also eine Lyrik, die unglaublich nach Homosex riecht, verbrochen. Trägt aber diesen Urdhva Pundra, dieses Zeichen. Das reicht nicht aus. Da muss Boy schon mehr tun. Nicht? Da muss er sich hingeben und ein bisschen seine Hände beobachten. Also auf diese Art und Weise ist es also wichtig, spirituelles Leben nicht nur äußerlich zu leben, äußere Signale anzuführen, sondern man muss den Pfad der Mahajans, der großen Seelen, annehmen. So, wir sollten wissen, dass der Erfolg definitiv kommen wird. Wir sollten einfach nur unsere regelmäßigen Aktivitäten im Krishna-Bewusstsein ausführen und mit Menschen, die im Krishna-Bewusstsein verankert sind, Gemeinschaft haben. Das wird uns den Impetus geben, den Anstoß. Und so wird das Ergebnis sicher und erfolgreich sein. Krishna argumentiert in der Bhagavad Gita so, indem er Arjuna sagt, folge dem Weg, den die großen Weisen in der Vergangenheit gemacht haben, die frei wurden von Anhaftung, Angst und Ärger und so transzendentale Liebe zu mir allein. So, ich möchte jetzt diese Ausführung beenden mit einer hochinteressanten Geschichte von einem. Actually, nur diese Geschichte werde ich morgen erzählen. Das wird zu lange werden. Aber ich werde einfach noch einen anderen Punkt machen. Wie ihr wisst, wir fangen jetzt an mit dem Gopunima-Marathon, der bis zu Lord Chaitanyas Erscheinungstag geht, am 28. Auch ist ja nicht so viel, 10 Tage oder so.
17
Tage. Ach doch, 17 Tage. Es ist also ein sehr nicer Marathon, befindet sich in zeitlich überschaubaren Dimensionen. Und deswegen möchte ich euch jetzt hier noch ein paar eine kleine Richtungslinie geben, vielleicht eine kleine Inspiration, die euch helfen soll, praktisch voll und ganz einzusteigen in diesen Marathon. Zunächst einmal möchte ich sehr gerne euch informieren über die Art und Weise, wie Lord Chaitanya das Krishna-Bewusstsein verbreitet. Für unsere Gäste, die nicht so ganz mit all diesen Dingen so vertraut sind, Lord Chaitanya Mahaprabhu ist die letzte Inkarnation Krishnas, die erschienen ist. Ihr seht ihn dort abgebildet in der Mitte mit der Ausstrahlung, die nach oben gehaltenen Händen. Chaitanya Mahaprabhu ist eine sehr, sehr spezielle Inkarnation. Obwohl er die höchste Persönlichkeit Gottes ist, hat er doch die Rolle eines Devotis angenommen. Nur an ganz seltenen Augenblicken hat er seine Göttlichkeit offenbart. Genauso wie Krishna in der Bhagavad Gita seine universale Form auf die Bitte Arjunas offenbart, einer Form, in der Arjuna alle Planetensysteme sieht und alle kosmischen Ereignisse sieht, sogar die Zukunft, so hat auch Chaitanya Mahaprabhu einmal diese universale Form Advaitacharya offenbart. Aber für gewöhnlich verhielt er sich in der Rolle eines Devotees. Krishna wollte nämlich herausfinden, was der Nektar-Ozean der Hingabe ist, was er nur kann, wenn er nicht mehr das Objekt ist der Hingabe, sondern die Rolle eines Hingegebenen, eines Gottgeweihten nimmt. So nahm er seine Inkarnation als Chaitanya Mahaprabhu. Ist eine sehr vertrauliche Inkarnation. So, er ging einmal durch Südindien auf einer 6-jährigen Reise und dabei ereignete sich etwas, von dem wir die Spuren heute noch sehen können. So wie er jemanden sah, bat er ihn, die Namen Krishnas zu chanten. Wer immer Lord Chaitanya zuhörte, wie Lord Chaitanya chantete ebenfalls den heiligen Namen von Krishna. Auf diese Weise folgten die Leute dem Herrn und waren sehr begierig, ihn zu sehen. Dann gab es also wirklich Millionenansammlungen von Leuten, die hinter Lord Chaitanya hergingen. Es wird manchmal beschrieben, dass so viele Leute hinter Lord Chaitanya hergingen. Jeder war begierig, ein bisschen Staub zu fassen, von dem Staub, der von den Lotusfüßen des Herrn berührt wurde. Aber weil es so viele waren, wurden die Straßen danach unpassierbar. Sie waren mit 3 Meter bis 4,50 Meter tiefen Löchern ausgestattet. Es war also nicht fürs Verkehrsamt, nicht Straßentiefbauamt oder wie das heißt. Das waren also die Zeiten dort. Also Lord Chaitanya, wenn immer es zu viele waren, bat er diese Leute, doch bitte nach Hause zu gehen. Was sie auch taten, nachdem er sie mit seiner spirituellen Energie ausgestattet hatten. Diese so ermächtigten Menschen kehrten zu ihren Dörfern zurück, chanteten immer die heiligen Namen Krishnas und lachten manchmal, weinten manchmal und tanzten manchmal. Die sehr ermächtigten Leute pflegten dann jeden zu bitten, wen immer sie sahen, ebenfalls die heiligen Namen Krishnas zu chanten. Auf diese Weise wurden alle Dorfbewohner zu Geweihten der höchsten Persönlichkeit Gottes. Indem die Leute diese ermächtigten Individuen von verschiedenen Dörfern sahen, wurden sie auch wie sie durch ihren Blick. Wenn dann diese Individuen wieder zu ihren Dörfern hingingen, dann machten sie die anderen Dorfbewohner auch zu Devotees. Und so weiter und so fort. So verbreitete sich das Vaishnavatum in ganz Südindien. Loganath Swami hat mir einmal davon erzählt. Er fuhr einmal mit einem Jeep in Südindien, um zur Padayatra zu kommen. Und unglücklicherweise blieb der Jeep in dem Fluss, mit dem sie über den Fluss gehen wollten, also fahren wollten, stecken. Das ist eine ganz blöde Sache. Da muss man einfach den nächsten Elefanten ansprechen, nicht? Sonst kann man da nichts machen. Oder zum nächsten Dorf gehen und die Arbeitselefanten dort dann, also die Leute helfen einem sofort, die Autos rauszuziehen. Aber es ist immer sehr, ich habe es einmal gemacht, mit so einem Bus sind wir durch so tief Wasser durch und das ist, ja, ich meine, wir sind nicht durchgekommen, weil wir eine Single-Leaf gechantet haben. Nicht? Aber normalerweise bleibt man stecken. Und wenn du einmal stecken bist in so einem Fluss, die sind ja wild zum Teil, dann geht das Auto kaputt und dann geht eine ganze Reise. Er wird im Keim erstickt. So, das ist. Nun, die ging dann aus dem Auto raus, ging in das Dorf herein. Und als sie durch das Dorf kamen, sahen sie einen Zug von vielleicht 30 Leuten, die den Hare Krishna Mahamantra chanteten. Und dann plötzlich stoppten und dann wieder anfingen. Nitaigo Haribo, Haribo. Aber Nityananda und Chaitanya werden normalerweise nur in Gaudadesh verehrt. So, die fragten sich, woher wussten die in Südindien davon? Und dann fragten sie die Leute, wie wisst ihr von Lord Chaitanya und Nityananda, dieser vertraulichsten Inkarnation Krishnas? Da sagten die Leute, das tun wir jetzt schon seit über hunderte von Jahren, ist das eine Tradition. Wir wissen nicht genau, wie das aufkam. Wir wissen, dass Chaitanya Mahaprabhu Gott ist, aber so viel Information haben wir nicht über ihn. Nicht? Und, aber wir lieben das, Nita Go Haribol zu chanten. Und dann haben die einzige Erklärung hierfür ist, dass das sind Leute, die mit diesen ermächtigten Leuten in Kontakt gekommen sind, die von Lord Chaitanya getroffen wurden. Versteht ihr? So. Jeder, der den Auftrag von Lord Chaitanya annimmt, Krishna-Bewusstsein zu verbreiten, wird in eben der gleichen Weise ermächtigt. Er wird verspüren, wie diese spirituelle Kraft durch seine Adern trickelt erst und dann fest fließt und kann sich somit damit beschäftigen, die Mondstrahlen von Lord Chaitanyas Barmherzigkeit zu verbreiten. So, ich möchte hier enden und euch danken für die Aufmerksamkeit, die ihr diesen Themen geschenkt habt. Es ist sehr nice jetzt zu sehen, dass wir in unserem Berliner Tempel so viel Sankirtan, die es habt, unser Sankirtan Inspirator Rasa Prada wird uns bestimmt alle inspirieren und wir bitte nimmt die Chance wahr von dem Sankirtan-Treffen mit Harinamananda, fragt ihn, wie man mehr verteilen kann, was sein Geheimnis ist. Er wird es euch sagen. Und dann lasst uns den Marathon zu einer sehr nice Marathon. Sind hier irgendwelche Fragen? Briha Bano,
du hast von dir, wie der spirituelle Meister und Schüler von einem Punkt zum anderen bringt. Mhm. Und da gab es verschiedene Beispiele durch also persönliche Anweisungen.
Ja.
Aber wenn die Gemeinschaft und der spirituelle Meister also nicht so oft persönlich ist, sondern mehr so eine Trennung.
Ja.
Das ist
eine sehr nice Frage, Briha Bano, über die ich mir sehr viel Gedanken mache in meinem eigenen spirituellen Leben. Ich möchte dir hierzu die vorläufigen Ergebnisse meiner Meditation mitteilen über diesen Punkt. Also ich werde die Frage vielleicht nochmal wiederholen, weil ihr die bestimmt hinten nicht so deutlich verstanden habt. Was ist, wenn man nicht so eine persönliche Gemeinschaft mit dem spirituellen Meister hat, wenn er oft abwesend, also in einem anderen Land ist und man also nicht diese persönlichen Instruktionen kriegt, wie verläuft dann dieser Vorgang, durch den man Schritt für Schritt ja weitergeführt wird? So, die Unterweisung durch den spirituellen Meister ist etwas sehr Spirituelles, was man verstehen muss. Es gibt zwei Arten von spirituellen Meister, den Chaitya Guru, das heißt den spirituellen Meister im Herzen, und den spirituellen Meister, der außerhalb existiert, nämlich der einem die Einweihung gibt, das nennt man den Diksha Guru, und den Shiksha Guru, den spirituellen Meister, der einem Unterweisung erteilt. So, wenn Prabhupada beschreibt an einer Stelle im Bhagavatam eine Situation, wo ein Schüler verlassen wird von seinem spirituellen Meister. Der spirituelle Meister verlässt den Planeten und er sagt, zu dieser Zeit übernimmt der spirituelle Meister im Herzen, die Überseele, die Führung des Schülers. Das ist aber jetzt, ich nähere mich dem Thema, das ist also etwas, was eintritt, wenn der spirituelle Meister den Planeten verlässt. Doch hier ist ein bestimmtes Prinzip, was interessant ist. Der spirituelle Meister hat also eine Kooperation mit Krishna im Herzen. Wenn jetzt ein Schüler sich beginnt hinzugeben, so wird er von der Überseele im Herzen Inspiration kriegen, die stärker und stärker werden Und er wird zu einem bestimmten Zeitpunkt verstehen, wie diese Unterweisung actually identisch sind mit den Unterweisungen seines Spiritual Meisters. Ich möchte euch das Beispiel von Bilwa Mangala Thakur geben, der mit angespannten Sinnen, die nur so flackerten, vor seine prostituierten Freundin traf, um also die Prinzipien zu brechen mit ihr. Und der aus ihrem Munde hörte, Mensch, bist du ein Narr, wenn du dich mit der gleichen Entschlossenheit, die du aufwendest für Sinnbefriedigung, um dein spirituelles Leben bemühen würdest, wirst du schon längst eine selbstverwirklichte Seele. Das hörte er, stellt euch das mal vor in so einer Situation. Der war, das saß, wie man so schön sagt in Norddeutsch. Ne? Er konnte da verstehen, dass das die Unterweisung waren, die sein spiritueller Meister Somagiri ihm in einem vorangegangenen Leben gegeben hatte. Also ihr seht, da ist die Überseele in Aktion mit dem spirituellen Meister. So, weil du eine persönliche Frage stellst, möchte ich sie auch, also nicht sehr persönlich, aber du hast einen spirituellen Meister, der auf dem Planeten gegenwärtig ist, der viele Aufgaben wahrnimmt, dessen Servicebereich bis nach Indien geht und deswegen nicht so viel Vapu, also die persönliche Gemeinschaft. Du wirst aber sehen können, oder in so einer Situation wird man sehen können, wenn man sich versucht hinzugeben, den Unterweisungen, die einem der spirituelle Meister gegeben hat, dann werden Dinge sehr, sehr klar und man wird verstehen, dass das der spirituelle Meister einen lernen will. Das ist jetzt theoretisch, Bhakta Gera zieht die Augenbrauen ungläubig hoch. Das klingt ja wirklich sehr mystisch. Das ist aber so. Das ist schon eine mystische Angelegenheit. Das stimmt. Der spirituelle Meister arbeitet da mit der Überseele zusammen. Das ist sehr mystisch. Aber und deswegen kann man da schlecht drüber mehr sprechen als das. Das wird man verwirklichen müssen. Also einfach hingeben und dann merkt man plötzlich, der spirituelle Meister hat mir das gesagt. Ich habe da also wirklich auch, ihr wisst, ich bin eines meiner Dienste ist auch Menschen im spirituellen Leben anzuleiten. Und ich habe da einige Erfahrungen gemacht, gerade mit diesem Punkt, dass zum Beispiel sind da Dinge gekommen, ich habe ein anderes Beispiel, das ist mir weitaus lieber. Da war einer, der hatte immer Schwierigkeiten mit Rauchen. Marihuana. Nicht jetzt ein Gottgeweihter, ein Eingeweihter, Gottgeweihter, die haben das hinter sich gelassen, diese Sachen. Aber so ein Freund Krishnas, der immer auf einer bläulichen Dunstwolke schwebte. Nicht? Und jetzt merkte, er kam nicht vorwärts. Er war in dem Teufelskreis des Ems, nicht? Dieser Droge. Und er wollte aber echt raus. Dann hat er einen Traum gehabt. Da ist Srila Harikesh Swami ihm erschien im Traum, ist so Treppen runtergegangen und schenkte ihm ein Feuerzeug. Und da stand drauf auf dem Feuerzeug, hört euch das an und staunet, da stand drauf, nur für Räucherstäbchen. Da stand drauf, nur für Räucherstäbchen. Und er ist also aufgewacht aus dem Traum, hat sich hingesetzt auf sein Bett, hat erstmal gechantet, um das irgendwie zu verkraften und raucht seitdem nicht mehr Marihuana. Ist frei davon. Was schwer ist, wenn man da erstmal so in so einen Kreis reinkommt. Ne? Also, das ist, wenn man sich hingeben will, erscheint einem der spirituelle Meister. Und da kommen Unterweisungen, man weiß, das kommt von ihm. Ob man das jetzt so direkt sieht in einem Traume oder ob man einfach Unterweisung kriegt, man weiß, das ist Krishnas Wort. Mir selbst ist es auch so gegangen. Ich war in Stockholm in Göteborg für lange Zeit. Ich war damals sehr zornig auf das deutsche Yatra und bin einfach für ein Jahr aus Trotz, da war ich ein sehr junger Devotee, nach Göteborg gegangen und habe da einfach, wenn immer ein Anruf war, habe ich gedacht, ich bin nicht zu Hause. Und habe da gepredigt. Die wollten mich immer zurückhaben, was Zog wollte. Aber, und irgendwann einmal hatte ich die feste Überzeugung, Prabhupada will, dass ich zurückgehe nach Deutschland. Das war total klar. Da war hatte Prabhupada schon den Planeten verlassen. Und am nächsten Tag habe ich die Sachen gepackt und bin zurückgefahren. Ich hatte erst noch mich entschuldigt und gesagt, also nicht über mich, aber am nächsten Tag war ich schon nach Deutschland. Habe sogar ein Programm stehen gelassen, das für mich sehr, sehr schwierig ist, ein Predigerprogramm zu, weil ich wusste, das ist Prabhupadas Wunsch. Das weiß man dann einfach. Aber dazu muss man sich hingeben. Der spirituelle Meister ist nicht begrenzt auf seinen Körper. Du übrigens auch nicht. Also die spirituelle Seele ist verschieden vom Körper. Ja.
Wie ist es in der Gemeinschaft von Gottgeweihten, Anweisungen von Gottgeweihten?
Ja, manchmal hört man, kann man sein durch Gottbrüder verstehen, das ist der spirituelle Meister, der einem zu einem spricht. Es gibt da eine interessante Passage im Bhagavatam, die ich dir empfehlen möchte in diesem Zusammenhang. Da wird von dem Brahmana, gesprochen, der also in allen seinen spirituellen Meister, sogar im Wasser, sogar in der Luft, die Luft geht durch verschiedene Orte an und nimmt verschiedene Gerüche auf, verändert sich in ihrer Essenz jedoch nie. Nicht, das lernt. Da hat er gelernt von. Das sagt, mein Guru ist die Luft. Nicht, also so kann man, so kann der Devote sehen. Nun, wenn Prabhupada macht, da wird am Ende von dieser Passage, das musst du lesen, wird Jiva, nimmt Jiva Swami Stellung zu dieser Sache und sagt, dass das nicht bedeutet, dass man nicht einen spirituellen Meister annehmen sollte. Nicht? Das ist die erste Pflicht, einen spirituellen Meister anzunehmen. Man soll nicht sagen, ja, die Schneeflocken sind mein Guru, die lernen mich, na, was lernen sie mich, dass sie sich der Situation anpassen, das ist Wasser, was jetzt in der Kälte ist und jetzt hat es sich der Kälte angepasst und schwebt so angepasst durch die Gegend. Das muss ich auch lernen. Also das ist ein bisschen fragwürdig. Aber wenn wir einen spirituellen Meister angenommen haben, dann können wir hören, wie er spricht. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, über den haben wir auf der Farm längere Zeit gesprochen. Der spirituelle Meister ist eine Person, er ist aber auch eine Wahrheit. Warum? Weil die identischen Unterweisungen, die gegeben werden in der Guru Parampara, durch ihn zu uns kommen. Es ist die Wahrheit, es ist Krishnas Wahrheit, die er vermittelt und somit ist er auch eine Wahrheit. Und Krishna kann uns durch viele Dinge begegnen und sagen. Deswegen, aber wenn wir einen echten spirituellen Meister haben und wir wissen nicht, einen spirituellen Meister angenommen haben und wir wissen nicht genau, ist das jetzt wohl sein Wunsch oder nicht, dann sollten wir immer fragen. Auch wenn wir Dinge hören, die vielleicht ein bisschen außergewöhnlich sind, die nicht so reinpassen in unseren Service. Angenommen, du hörst von einem Gottbruder Brihabano, mach einen Tempel in Grönland auf. Nicht, dann du passt so gut, du bist da sicherlich wärmeisoliert für die Welt. So, da musst du erst noch Rückfrage nehmen, nicht? Wenn es also nicht da so ist. Aber man kann besonders durch Gott Brüder, Prabhupada sagte das sogar, wer soll da habe ich sogar eine Unterweisung jetzt neulich wieder gelesen, wo er sagte, dass die jüngeren Schüler von seinen älteren Schülern lernen sollten, sagte er. Hat er direkt beschrieben im Brief. Die sollten lernen von den älteren Schülern. So würde die Unterweisung kommen. Es ist sehr, aber wie gesagt, das wird man verstehen, wenn man sich in der Gemeinschaft, das möchte ich hier auch verwenden, sehr ernsthaft und bemüht ist. Wenn wir zum Beispiel unsere Gemeinschaft, die wir haben, versuchen auf ein hohes spirituelles Level zu halten, dann wird dadurch Wunder geschehen. Aber wenn wir es nicht tun, dann wird das ein Freudenklopf werden, also ein spaßbringender Klopf sein. Ne? Also das ist wichtig, dass man, um auf die Stufe zu kommen, wo man Unterweisung erhält von seinem Spiritual Meister durch die Gottbrüder oder die anderen Devotees, ist wichtig, dass wir die Sangha reinhalten und spirituell erhalten, auf einem spirituellen Niveau, dann ist das möglich. Das ist ein sehr interessantes Thema. Ich könnte da viel lesen. Irgendwo muss man dann auch noch sagen, da ist ein Gelehrter, ein Freund von mir, der hat einen Artikel geschrieben, die Authentizität einer mystischen Erfahrung. Und stellt er die Frage nach den Kriterien, wann ist etwas echt? Und er zitiert Rupa Goswami dazu. Meines Erachtens hat er es aber nicht genau verstanden, wie Rupa Goswami das meint. Da wird jedenfalls für uns als Devotees, wir müssen ja messen, ob das nun eine spirituelle Unterweisung ist, und wir müssen drei Checks auch einrichten. Wir müssen unseren Guru fragen, die Heiligen und die Schriften, und was in dieser Dreierstern sozusagen drin ist, in diesem Triangle, nicht dem Bermuda-Dreieck, sondern dem spirituellen Dreieck. Das können wir als echte spirituelle Unterweisung unseres spirituellen Meisters akzeptieren. Gut.
Haben wir noch eine Frage? Gesprochen, was Schüler Graubart zu diesem Teil schon die Frage gestellt hat. Was hatte ich ihn angefragt? Hatte gefragt, was ist Krishna-Bewusstsein, ja, oder was ist die grundlegende Philosophie? Was ist die Philosophie des Krishna-Bewusstseins? Was hatte ich gefragt?
Ich möchte jetzt genau die. So, have you understood our teaching? Habt ihr unsere Lehre, also unsere, seine Lehren verstanden? Nice, nicht? Zuallererst müssen wir verstehen, dass das Leben ewig ist. Das war damals eine unglaubliche, erschütternde Äußerung, weil Prabhupada schickte sich an, den Körper zu verlassen, und wir waren alle total geknickt. Ich schaute nur an, dachte, wie soll ich denn ohne dich jemals mein Krishna-Bewusstsein weiterführen? Ich bin auch so ein junger Devotee, noch völlig grün hinter den Ohren. Ich brauche doch noch die persönlichen Unterweisungen. Ich konnte das einfach nicht packen, völlig verwirrt. Und Prabhupada sagte dann, first of all, you have to understand that life is eternal. Es war fast ein bisschen, es war sehr, sehr heavy, weil wir, er wies uns darauf hin, dass er nicht der Körper ist, sondern, das ist eine sehr tiefe Unterweisung gewesen. Ja? Versuchen wir immer noch, das zu verstehen. Ich habe zum Beispiel daran, als ich im Krankenhaus dann war und diese Erfahrung hatte, wo ich mich von außerhalb des Körpers sah, da musste ich mich auch erinnern an diese Unterweisung. Ich bin nicht der Körper. Nicht? Das war sehr, sehr klar. Wenn man so seinen blutigen Körper da unten liegt und macht es gut, Jungs, macht es gut. Ruiniert mir den Body nicht, ich will noch was tun. Gut. Schön, das sind sehr ernste Themen. Wir haben darüber die Zeit, die alles bewegt, vergessen, es ist 9:30 Uhr. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.